Das war Amerika. Roswitha hatte es sich immer als weitläufige Landschaft vorgestellt, durch die ein endloser Highway führte. Und dann, irgendwann nach langer Fahrt, tauchte nachts mitten in der Einöde ein bunt beleuchtetes Barschild auf und hinter der verschlossenen Tür dröhnten die Gitarren. Das ist ein Zitat aus dem Roman »Wenn die Wale an Land gehen«. Roswitha träumt von Amerika in den 80er Jahren mit ihrer Clique, mit ihrem Freund Mick in Leipzig. Amerikas Rock'n'Roll, Amerika ist das Land der Träume, der unbegrenzten Möglichkeiten. Ihr Mick haut dann auch ab, flieht nach Amerika. Roswitha bleibt im Osten, sie heiratet einen anderen, die Ehe scheitert. Nach der Scheidung macht sich Roswitha auf den Weg. Sie reist nach Amerika. Sie will wissen, was Mick dort macht und ob Amerika es wirklich besser hat, wie Goethe schon gesagt hat. Wenn die Wale an Land gehen, so heißt der viel gelobte Roman von Katrin Ähnlich, der jetzt auch als Taschenbuch erschienen ist. Katrin Ähnlich ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
In Ihrem Buch lassen Sie zwei Welten aufeinanderprallen, die DDR der 80er Jahre und die Vereinigten Staaten gut 30 Jahre später. Was war das denn für ein Amerika, von dem die Jugend in der DDR träumte? War es nur die Musik, die da den Takt der Träume angegeben hat?
Ich glaube, dieses Amerika-Bild teilte sich für uns in zwei Fronten, wenn man das so nennt. Das eine war natürlich die Vermittlung durch die Politik. Amerika war unser Feind. Das war der Aggressor Amerika, also der Vorname von Amerika war Aggressor. Das andere war natürlich die Musik. Wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, haben wir das beides nie in unseren Köpfen zusammenbekommen. Das waren zwei Dinge. Und natürlich die amerikanische Literatur, die wir auch sehr gemocht haben. Also Kerouac on the Road war eine Art Bibel.
Aber Amerika als Aggressor, das war ja das Bild, das einem in der Schule, das einem vom offiziellen DDR-Staat vermittelt wurde. Hat man das denn so übernommen oder war man da nicht auch skeptisch, weil man dachte, wenn die das erzählen?
Man war natürlich skeptisch, aber die andere Sache ist, dass es doch so war, dass es einen ein bisschen infiltriert hat, dass man also nicht kritiklos war. Nun war die amerikanische Politik durch Vietnam durchaus nicht lobenswert. Da konnte man das schon nachvollziehen, dass das ein Feind sein konnte. Aber man hat natürlich das, was die Lehrer gesagt haben, durchaus in Frage gestellt.
Nun, das Leben in den 80er Jahren in der DDR, das wird in Ihrem Buch deutlich. Das war jetzt nicht nur ein trauriges, ödes, graues Leben in einem untergehenden, restriktiven System. Da war auch viel Spaß und Party im Spiel, oder?
Da war viel Spaß und Party im Spiel. Und es war so, dass wir uns sehr bemüht haben, an Kunst ranzukommen, teilzunehmen. Also Bücher haben eine entscheidende Rolle gespielt. Man hat zu jeder Buchmesse versucht, Kataloge zu bekommen, also von den DDR-Verlagen wohlgemerkt, und diese Bücher dann zu bestellen. Das dauerte teilweise ein Jahr, bis man die bekam. Dann bekam man eine Postkarte, dass man das Buch abholen konnte. Also Beispiel Christa Wolf, Kein Ort nirgends oder Wundertäter Erwin Strittmatter. Das war die eine Sache. Die andere Sache waren Schallplatten, Musik. Die dritte Sache war Film. Also wir haben durchaus in Kinos in Leipzig, im Programm Kinos, eine Fassbinder-Reihe gehabt, eine Pasolini-Reihe, eine Visconti-Reihe. Aber die jeweiligen Filme liefen eben nur einmal. Das hieß, man studierte das Kinoprogramm, ging hin und ging in dieser Woche vielleicht fünfmal ins Kino, weil man wusste, man würde diesen Film sonst nie wieder sehen. Heute ist es so, da gucke ich in das Kinoprogramm, da denke ich, ah ja, da kommt der und da kommt der. Und dann denke ich, aber kann ich noch angucken und gehe viel weniger ins Kino. Also wir sind viel bewusster durch die Welt gegangen in diesen Dingen.
Die Knappheit machte die einzelnen Sachen auch viel kostbarer als heute der Überfluss. Also diese Knappheit, die zum Beispiel entstand, weil es keine Schallplatten von Janis Joplin gab. Und dann in Ihrem Buch kommt das vor und dann hatte jemand plötzlich eine Schallplatte von Janis Joplin. Meine Güte, das kann man sich heute kaum vorstellen, was das bedeutet, oder?
Das war Wahnsinn. Ich kann das nur im Nachhinein beschreiben, als dann die Mauer fiel und ich das erste Mal in einen Plattenladen ging, war ich vollständig überfordert. Also ich bin wieder rausgegangen, ohne was zu kaufen. Da konnte ich mir sozusagen ohne Kampf zu führen alles kaufen, was ich immer gewollt hatte. Und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mir es dann wirklich gekauft habe.
Was macht der Überfluss mit uns? Also dann hat man plötzlich alles.
Na, man muss wieder seine Position finden. Am Anfang war das natürlich, wir waren die besten Werbekunden. Wir haben in allen Katalogen dieser Welt bestellt. Und man muss dann erstmal merken, dass das alles Unfug ist und einfach wieder zum normalen Leben zurückkehren. Als ein Beispiel zu DDR-Zeiten, wenn ich natürlich ein bestimmtes Buch im Laden sah, was weiß ich, im Sommer, im Juli, da wusste ich, ich kann das meinem Mann zu Weihnachten schenken, ohne dass er das vorher kaufen kann. Ich wusste, das ist die absolute Überraschung. Das Schenken ist schwerer geworden. Man muss einfach viel mehr Ideen aufwenden. Und die meisten Leute fangen schon wieder an, Dinge selbst zu machen, damit das einfach individuell wird.
Fast 30 Jahre später kommen wir zurück auf ihr Buch, macht sich Rose, wie sie damals von Mick genannt wurde, also Roswitha, auf ins Land ihrer Jugendträume. Tatsächlich fährt sie dann in die Vereinigten Staaten, um Mick zu treffen. Sowas muss doch eigentlich schief gehen, oder?
Das müsste eigentlich schief gehen, braucht aber nicht schief gehen, weil ich finde, dass Amerika teilweise ein bisschen wie die DDR ist. Also es ist sehr viel improvisiert, es ist viel Solidarität unter den Menschen. Es wird auf den anderen geguckt. Also es war überraschend einfach für mich zum Beispiel in Amerika zu sein. Also viel überraschender, als ich es jemals gedacht hätte.
Was das DDR-System ausmacht und was dann letztendlich auch, das beschreiben Sie sehr schön, die Solidarität gegen dieses System auch befördert hat, ist klar. Was ist das denn Vergleichbares in den USA?
Ich kann das jetzt natürlich nicht für die ganze USA sagen, das ist klar. Ich habe mal 2 Monate in New York gelebt, 1 Monat davon in Harlem. In Harlem war das eben wirklich so improvisiert, wie ich das von früher kannte. Da gingen eben viele technischen Geräte nicht so, wie sie gehen sollten. Die Nachbarn kannten sich alle, man grüßte sich. Es gab einen Club für Veteranen, also wo ich sage, so ein bisschen der Club der Volkssolidarität. Es gab Schulspeisung für Kinder, die aus mittellosen Familien kamen. Also ich war durchaus überrascht und habe so ein bisschen provoziert, indem ich diese Parallele gezogen habe.
Es ist ja auch erstaunlich, was dann in Ihrem Roman passiert. Roswitha erlebt in Amerika etwas ganz anderes. Eben nicht das, was sie erwartet hatte, was auch immer das ist, das Land ihrer Träume, aber durchaus etwas, was ihr Leben bereichert. Auch ein Abenteuer, oder?
Das ist auch ein Abenteuer. Sie trifft zu ihrer eigenen Überraschung auf sehr viele Menschen, die aus Ostdeutschland nach New York gekommen sind, um sich wie auch immer ihre Träume zu erfüllen. Da ist ein Musiker, der natürlich mit vielen Illusionen dahin gekommen ist und dann in einem Laden als Teddy-Animateur für Kunden wirbt. Da sind andere Leute, die ausgewandert sind, zum Beispiel eine Farbige, die zu DDR-Zeiten dafür diskriminiert worden ist. Also Lehrerin hat gesagt, wasch dich erstmal, bevor du zum Unterricht kommst. Das hat es durchaus gegeben, also das ist keine Erfindung. Diese Leute sind trotzdem immer noch fasziniert von dem Land und sie versucht herauszufinden, warum diese Faszination anhält, was es ist, was dieses Land ausmacht.
Und was ist es?
Es ist dieses Konglomerat für mich dieser verschiedenen Nationalitäten, dieses immer nach vorn blicken. Also die sagen nie, mir geht es schlecht. Die sagen immer, ach, wird schon. Und wenn man fragt, wie geht's dir? Ach, wunderbar. Es geht nach vorn, man kann immer noch was erreichen und alles ist möglich. Und das gefällt mir ganz gut, weil ich glaube, die Deutschen neigen mehr zum Jammern und das ist manchmal nicht so sehr schön.
Ja, aber in Amerika lügen sich viele damit auch etwas in die Tasche. Es ist eben nicht alles möglich. Es ist nur für die alles möglich, die auch die Voraussetzungen mitbringen. Also für einen Hispano oder für jemanden aus der Unterschicht. Selbst Mick, was ist aus ihm geworden? Also der große Rock'n'Roll-Star ist er ja nicht geworden, oder?
Es hat sich natürlich nicht das eingelöst, was er gedacht hat, aber es hat sich etwas eingelöst. Das kann man schon sagen.
Wenn die Wale an Land gehen, so heißt der Roman, warum?
Es kommt ja eine Szene vor von einem gestrandeten Wal. Dieser Titel stand für diese Geschichte, die ich übrigens seit 20 Jahren schreiben wollte. Also das war schon kurz nach dem Mauerfall, dass ich darüber nachgedacht habe und immer dieses Bild hatte von Delfinen und Walen, die sich an Land werfen, ohne dass man eigentlich genau weiß, warum. Also das ist wie so ein kollektiver Selbstmord. Also es steht für Dinge, die wir uns nicht erklären können. Und das ist dann natürlich der traurige Aspekt dieses Buches. Also es geht nicht nur um 2 Leute, es geht um 4 Leute, 4 Freunde. Diese 4 Freunde machen natürlich alles, was ihnen Spaß macht und werden natürlich auffällig und gewisse Kreise versuchen natürlich einen aus diesem Freundeskreis herauszulösen als Spitzel. Und das ist eine, die Lilo heißt. Und das ist dann eine sehr traurige Geschichte. Sie stirbt dann am Ende. Roswitha erinnert sich an diese Geschichte, als sie eben in New York am Strand einen gestrandeten Wal sieht und denkt, dass es einfach Dinge gibt, mit denen man nicht rechnet und die man sich nicht erklären kann.
Aber deswegen ist das so eine wunderbare Metapher. Es gibt diese Dinge, die man sich nicht erklären kann, aber man hat dann auch gleich dieses Bild vor Augen, wie die Menschen zu den Wahlen gehen und obwohl es vielleicht unmöglich ist, trotzdem zu helfen versuchen. Sie mit Wasser übergießen, sie mit nassen Tüchern umwickeln. Also da gibt es auch einen Moment der Solidarität wieder in diesem Bild, oder?
Da gibt es wieder einen Moment der Solidarität und es steht auch ein bisschen dafür, jeder kann sich vorstellen, wenn er von einem Freund verraten wird, dass man dann eigentlich diesen Freund hassen muss, aber sie kann sozusagen diese Freundin nicht hassen, weil es einfach die Umstände waren, die sie zu diesem Verrat gebracht haben. Und das wird ihr klar, warum das so ist, während sie versucht, mit diesen Wahl zu retten.
So stellt der Roman auch die großen Fragen nach Schuld und Schicksal. Aber er stellt auch die Fragen nach Wünschen und Träumen. Die Träume aus der Jugendzeit, die sind groß und gut, die beflügeln uns ja auch. Aber da ist ja dann auch die Frage, sollten wir nicht einfach in Ruhe mit den Wünschen alt werden? Die unerfüllten Wünsche sind doch das Schönste in unserem Leben und für unsere Fantasie, oder?
Das ist so. Also man sollte sich durchaus diese Wünsche behalten. Man sollte sich nicht zur Ruhe setzen und denken, man hätte schon alles erreicht. Das wäre ja völlig langweilig. Und man sollte sich hin und wieder an seine Jugendträume erinnern. Einer meiner Jugendträume, ich denke so, ich würde gern mal den Highway Number One von oben langfahren bis runter nach Florida und ohne Zeitbegrenzung dann in irgendeinem Motel stranden, einfach Zeit haben und alles auf mich zukommen lassen. Das werde ich mir sicher nie erfüllen, weil ich zum Beispiel gar nicht Auto fahren kann. Aber es ist ein schöner Traum.
Schreiben Sie die Geschichte dieses Traums. Der Traum ist viel schöner, das, was Sie da erleben in diesem Traum, als eine langweilige, öde Fahrt auf diesem blöden, langweiligen Highway. Sie waren ja selbst in Amerika. Das heißt, das haben Sie auch, Sie waren auch in New York, das haben Sie auch so erlebt, so dieses DDR damals und USA. Sie beschrieben das ja schön, also diese Ähnlichkeiten, die plötzlich da waren. War das auch etwas? Sie haben ja sicher auch in der Jugendzeit von dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten geträumt, das Sie so desillusioniert hat?
Ich konnte natürlich nur das träumen, was mir die Literatur und die Filme geboten haben. Also da war auf der einen Seite natürlich On the Road von Kerouac, wo man gedacht hat, oh, das will man auch haben. Da ist zum Beispiel diese Illusionierung gewesen. Ich bin in der Bar gewesen, in der die Mutter von Kerouac im Teekessel Bier geholt hat. Der Barkeeper kannte ihn gar nicht. Also die wussten gar nicht, wer in dieser Bar überhaupt verkehrt hat. Er hatte also auf der anderen Straßenseite gewohnt. Und dann haben wir ihn aufmerksam gemacht, dass irgendwie so ein vergilbter Zeitungsartikel an der Wand hing. Aber das spielte eben überhaupt keine Rolle mehr. Also es spielte nur noch für mich eine Rolle, an diesen heiligen Ort zu gehen, aber mehr nicht.
Bis hierhin vielen Dank, Katrin Ähnlich. Wenn die Wale an Land gehen, so heißt ihr Roman. Ein Buch auch über die Jugend in der späten DDR, über Träume und Wünsche, über Schuld und Schicksal. Ja, es spielt zwischen Leipzig und New York, handelt auch über Liebe und Freundschaft. Das Buch ist jetzt auch als Taschenbuch erschienen im Aufbauverlag für 10 €. Dankeschön.